Ich rufe auf die zweite Fragerunde. Zuerst hat das Wort die Frau Kollegin Professor Wanka, Ministerin aus Brandenburg.
Herr Hoffmann, Sie haben dankenswerterweise den 104b angesprochen. Das ist ja der für große Sorgen im Kulturbereich sorgt, dort wahrgenommen wird. Ich frage Sie, handelt es sich denn bei der Kulturförderung des Bundes um Finanzhilfen im Sinne dieses Artikels 104b? Und wenn Sie diese Frage bejahen, müsste dann nicht das, was ja beabsichtigt ist und was in der Begründung des Gesetzes aufgeführt wurde, die Ausnahme für die Kultur, müsste das dann nicht sicherheitshalber im Gesetzestext im 104b aufgenommen werden? Oder anders gesagt, kann dann nicht nur eine im Wortlaut geregelte Ausnahme diese praktisch möglich gemacht werden? Und Frage an Herrn Fuchs. Herr Fuchs, Sie hatten zum Artikel 23 ausgeführt, unter anderem die Sorge, dass die Ländervertreter nicht kontinuierlich arbeiten könnten und das Rotationsprinzip und ähnliche Gefahren von 6-monatigen Amtszeiten angesprochen. Es ist in der Kultusministerkonferenz so, dass wir im Rahmen der Beauftragten überhaupt keine Rotationszeiten haben und Herr Zehetmeier hat immerhin 3 Bundeskulturminister überlebt. Wenn man aber jetzt Ihrem Vorschlag folgt, dass nur der Bundesvertreter effizient und kompetent in Europa verhandeln könnte, wie stellen Sie sich dann vor, wie soll sichergestellt werden, dass dieser Bundesvertreter die notwendige Rückkopplung mit den Ländern, dass das vonstatten geht und dass das auch effizient passiert?
Vielen Dank. Die zweite Frage geht an die Frau Kollegin Gitta Kornemann, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, meine erste Frage richtet sich an Herrn Professor Scholz. Und zwar geht es auch um die Neugestaltung der Finanzhilfen in Artikel 104 Neu-B. Durch diesen neuen Satz 2 soll die Gewährung, ja, der uns ja hinreichend vorgetragen worden ist von dem Kollegen Otto, soll diese Gewährung ja explizit bei Gegenständen der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder ausgeschlossen sein. Diese Formulierung hat gerade in den letzten Tagen zu enormen Befürchtungen bei einigen Mitgliedern dieses Hauses geführt, dahingehend, dass damit die Bundeskulturpolitik in Gänze gefährdet sei. Sie wird also schon dem Tode nahe gesehen. Insbesondere würde dieses Verbot dazu führen, dass das Amt auch des Kulturstaatsministers und des Ausschusses für Kultur und Medien verfassungswidrig sein. Ich frage Sie, teilen Sie diese Auffassung? Ist insoweit also die Bundeskulturpolitik in allen Formen dem Tode geweiht? Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor von Dannwitz. Und zwar betrifft sie die Neugestaltung von Artikel 23 Absatz 6 Grundgesetz. Im Schwerpunkt die Frage, dass die ausschließliche Gesetzgebungsbefugnis auf dem Gebiet der Kultur betroffen sind. Hier ist ja auch schon mehrfach in den Stellungnahmen der Sachverständigen deutlich geworden, dass es keine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für alle Bereiche der Kultur gibt. Dem Bund obliegt ja im Wesentlichen die ordnungspolitische Gestaltung der Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur, sei es Urheberrecht oder wie auch immer. Die Gesetzgebungskompetenz der Länder erstreckt sich ja dagegen im Wesentlichen auf die Haushaltsgesetzgebung. Daraus folgt jetzt nach meiner Interpretation, dass dann ein Ländervertreter die Bundesrepublik im EU-Kulturministerrat nur vertreten könnte, wenn es um Fragen der Kulturförderung ginge. In allen anderen Fragen müsste ein Vertreter des Bundes sprechen, wenn gegebenenfalls ein fliegender Wechsel stattfinden. Diese Problematik würde sich dann noch verschärfen, wenn es sogenannte Paketlösungen anstehen würden. Teilen Sie die Befürchtung, dass in diesem Fall wir wirklich nicht mehr von einer wirksamen und auch effizienten Vertretung nationaler Kulturinteressen auf EU-Ebene sprechen können?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Professor Metelmann, Minister Mecklenburg-Vorpommern.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben viele gute Aspekte gehört zur primären Kulturhoheit der Länder. Und wir haben andererseits von der Gemeinschaftsaufgabe des Bundes und der Länder gesprochen, von einer nationalen Kulturaufgabe und von den kulturpolitischen Zuständigkeiten des Bundes. Ich habe eine politisch-pragmatische Frage an Herrn Professor Mayer. Eine Frage aus einem Ministerium, in dem Kultur und Wissenschaft verzahnt gesehen werden. Und exemplarisch für diese funktionelle Verzahnung ist die Stellung der Kunsthochschulen. Greift da jetzt die Kulturhoheit der Länder oder ist das auch eine nationale Kulturaufgabe? Und ganz konkret sind die Kunsthochschulen nun nach dem Stand der Dinge nicht nur als Hochschulen vom Kooperationsverbot von Bund und Ländern bei bestimmten Projekten betroffen, sondern auch als akademische Kultureinrichtungen von Bundesinitiativen ausgeschlossen, Bundesinitiativen, bei denen sie bislang sehr aktiv gewesen sind. Ich will nur als Beispiel nennen das von uns allen geschätzte Programm Jugend musiziert.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an die Kollegin Abgeordnete Frau Göring-Eckardt, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, da kann ich gut anschließen. Ich möchte Herrn Professor Fuchs fragen, auch in Anschluss an den Paragraphen 104 und den Bereich kulturelle Jugendbildung. Die Bundesvereinigung kulturelle Jugendbildung hat ja dokumentiert, dass es eine Bundeszuständigkeit gibt. Und meine Frage ist, ob Sie durch die Neufassung des 104 die Gefahr sehen, dass eine Kulturförderung gänzlich wegfällt. Das heißt also auch eine Kulturförderung im Bereich der kulturellen Jugendbildung. Hier hat es ja eine ganze Menge Projekte gegeben, die gefördert worden sind. Und daran anschließend auch die Frage, Sie haben in Ihrer Stellungnahme einige Wettbewerbe aufgeführt, die Sie für fortsetzungsbedürftig, würdig und notwendig halten. Auch da würde ich gern fragen, ob Sie die Möglichkeit sehen, diese Wettbewerbe, die durch den Bund gefördert werden, auch weiterhin durchzuführen. Da ist ja in der nächsten Woche beginnende Bundeswettbewerb Jugend musiziert nicht dabei, aber vielleicht können Sie dazu was sagen.
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an den Kollegen Abgeordneten Taus, SPD-Fraktion.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte ja gerne eine Frage, aber damit will ich Sie nicht vertun, an Professor Hoffmann gestellt, nach der Fundstelle der Zuständigkeit des Bundes für die Berufsschulen. Also dieser Hinweis, Kollege Hoffmann, hilft uns wirklich nicht weiter, aber ich will meine Wissenslücken schließen und deswegen Herrn Professor Mayer fragen, was er von dem Ratschlag des Kollegen Scholz hält, das hätte ich beinahe gesagt, des väterlichen Ratschlags, den wir vorher gehört haben im Zusammenhang mit der österreichischen Regelung, oder ich habe heute zweite Vorschläge gehört mit der Formulierung, dass eine Soll-, Kann- und Werden-Regelung aufgenommen wird im 23er. Die Frage an Herrn Dr. Schulz wäre, nach seiner Beurteilung der Vorschläge von Frau Pieper im Zusammenhang mit Presserechtsrahmen, Cross-Media und diesen Dingen, weil hier sind ja die praktischen Probleme dessen, wo die Zusammenwirkungsprobleme auftauchen können in den unterschiedlichen Zuständigkeiten. Also da würde ich ganz gerne mit praktischen Vorschlägen für unsere Arbeit vielleicht noch ein paar Stichworte an der Praxis orientiert von Ihnen gerne hören.
Vielen Dank. Bevor ich jetzt die Antwortrunde eröffne, würde ich jetzt dann mit Ihrem Einvernehmen die Frageliste für die nächste Runde schließen. Wir fassen das dann in einer dritten Fragerunde zusammen, was noch vorliegt. Ich sehe da keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Und die Antwortrunde wird jetzt eröffnet von Herrn Professor von Danwitz zu der Frage der Kollegin Frau Konnemann.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage weist zunächst einmal auf den Wortlaut von 23.6 hin, den man in der Tat sehr präzise lesen muss. Sie haben mit Ihrer Frage völlig recht. Es geht nicht darum, dass etwa der Bereich der schulischen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks betroffen ist, sondern die Übertragung der Außenvertretungsbefugnisse auf einen Ländervertreter setzt voraus, dass ausschließliche Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf diesen Gebieten betroffen sind. Das heißt, es ist in der Tat eine präzise kompetenzrechtliche Prüfung vorzunehmen, ob ein entsprechender Kompetenztitel im Grundgesetz überhaupt vorhanden ist. Nur dann, wenn er nicht vorhanden ist und nicht einschlägig ist, dann kommt eine solche Übertragung in Betracht. Voraussetzung ist dann natürlich erweitert noch, dass sie im Schwerpunkt ist. Des Weiteren muss es sich um eine Betroffenheit von Gesetzgebungsbefugnissen handeln, also Betroffenheit in Verwaltungsbefugnissen und dergleichen reicht insofern auch nicht aus. Insoweit würde ich aber über das hinausgehen, was schon gesagt worden ist, dass selbstverständlich auch Fördermaßnahmen der Europäischen Union die Länder in ihren Gesetzgebungsbefugnissen betreffen können. Zudem sei erwähnt, dass der EG-Vertrag Harmonisierungsmaßnahmen im Kulturbereich, der ja hier zentral ist, ohnehin nicht gestattet. Den Aspekt der Paketlösungen betreffend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, das Problem der Paketlösung ist in sensu stricto kein Problem des Absatzes 6 und des Ländervertreters. Das ist wiederum eine Frage des Einvernehmens, das zwischen Bund und Ländern herzustellen ist über den Kompromiss. Und hier hilft im Grunde genommen nichts anderes, solange wir in Deutschland eine gestufte Kompetenzordnung haben mit einer innerstaatlichen Verteilung der Zuständigkeiten. Also es muss insofern Effizienz, ein Konsens darüber hergestellt werden, wie bei solchen Paketlösungen vorzugehen ist. Dass insoweit natürlich ein Einheitsstaat oder ein Zentralstaat es einfacher haben mag, ist sicherlich richtig. Aber ich weise nochmal auf die Handlungsblockaden hin, die wir aus koalitionspolitischen Gründen gehabt haben. Also insofern muss man einfach nur sagen, hier ist eine effiziente Verfahrensregelung erforderlich, die möglichst zügig diese Dinge klärt und nicht jede unterschiedliche Sachfrage zum Politikum hochstilisiert. Das ist meines Erachtens die einzige praktikable Lösung. Ansonsten müsste man eben insofern den Absatz 5, der ja gar nicht zur Diskussion steht, müsste man diesen ändern. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Professor Fuchs auf die Fragen der Kollegin Wanka und der Frau Abgeordneten Göring-Eckardt.
Ja, da geht es um Artikel 23.6. Zunächst mal die Frage des Rotationsprinzips. Ist sowas zu erwarten? Das ist natürlich rein spekulativ. Ich glaube, die Zeit, dass ein Ländervertreter 10 Jahre lang in Brüssel vorstellig sein wird, derselbe, die sind vorbei. Und zwar aus dem Grunde, weil die Länder doch zunehmend erkennen, dass wichtige Entscheidungen eben in Brüssel auch getroffen werden und von daher auch ein genuines Interesse daran haben werden, unmittelbar bei diesen Entscheidungen mitzumachen. Ich erinnere nur an das, was rund um das Handelsrecht geschieht. Dort hat schon längst die EU das Verhandlungsmandat, etwa bei dem GATS-Vertrag. Selbst Deutschland als Nationalstaat kann dort bestenfalls indirekt mitwirken. Umso wichtiger ist es also dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, auch mitwirken zu wollen. Von daher denke ich, dass die Konkurrenz um eine Mitwirkung in Brüssel größer wird und diese 10-Jahresfristen, aber ich gebe zu, das ist spekulativ, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Die zweite Sache, die Rückkopplung mit Ländern bleibt nach wie vor bestehen. Das wurde ja auch mehrfach gesagt. Unser Grundgesetz wird ja nicht dadurch ausgehebelt, dass der Bundesvertreter das tun muss. Das muss in irgendeiner Form effektiv gelöst werden. Aber ich will noch mal daran erinnern, gerade weil zum Beispiel Kulturpolitik überhaupt nicht nur im Rahmen der Kulturministerkonferenz stattfindet, sondern viel entscheidender etwa durch den Handelskommissar eben zum Beispiel im Hinblick auf dieses GATS-Abkommen oder bei Fragen des Urheberrechts, also alles Dinge, die in anderen Kommissionen entschieden werden, ist es umso wichtiger, dass dort, wo dann der Kulturpolitiker aus Deutschland mitberät, diese Diskurse in den anderen Fächern kennt. Also es geht auch um so etwas wie Kohärenz der Politik. Man muss also relativ komplizierte Materien an der Stelle bereithalten und zur Not dort einbringen können. Das Mandat dafür haben die Kulturminister durch die sogenannte Kulturverträglichkeitsklausel, die auf der Ebene der EU auch im Maastricht-Vertrag festgeschrieben ist. Also von daher geht das weit über dieses ureigenste Feld der Kulturpolitik hinaus in Bereiche, in denen der Bund ohnehin die Verhandlungskompetenz hat. Ohne dieses Mandat kann man überhaupt keine effektive Kulturpolitik mehr machen. Die Kulturförderung auf der EU-Ebene ist zwar wichtig und soll auch nicht gering geschätzt werden, aber ist es sozusagen im Gesamtmaßstab dessen, was Kulturpolitik ist, fast marginal. Denn das Entscheidende sind die Strukturen, Strukturentscheidungen, die gefällt werden. Die zweite Frage von Frau Göring-Eckardt. Kulturelle Bildung ist ein schwieriges Feld. Es passt zum Teil in das, womit Sie sich heute Morgen befasst haben, denn ein großer Teil der kulturellen Bildung wird nicht über Kulturpolitik gefördert, sondern über Jugendpolitik. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das heute Morgen ja auch im Mittelpunkt der Diskussion stand, hat einen Paragraph 11. Das ist der Bildungsparagraph im Kinder- und Jugendhilfegesetz und dort wird kulturelle Bildung strukturell abgesichert. Also insofern steht und fällt die Bundeskompetenz im Bereich der kulturellen Bildung zu einem überwiegenden Teil mit der Entscheidung darüber, ob der Bund weitere Kompetenzen im Bereich der Jugendhilfe erhält. Natürlich ist es so, dass die Länder, insbesondere bei den Wettbewerben, die über das Bundesbildungsministerium zum Teil finanziert werden, involviert sind. Und dort kommt es entscheidend auf dieses Problem an, wie jetzt Artikel 104b9 gedeutet wird. Man muss schon sagen, dass die, anders als Herr Hoffmann das eben gesagt hat, natürlich es so ist, für den Fall, dass Finanzhilfen so gedeutet werden, dass es sozusagen Projektunterstützung ist. Die finden selbstverständlich überwiegend im Kulturbereich inzwischen statt. Institutionelle Dauerförderung wird fundamental abgebaut, sodass Projektförderung inzwischen die Hauptförderform ist im Kulturbereich, sodass diese Kriterien dafür gelten. Und es gilt natürlich nicht, Sie hatten sich das ausgesucht, weil das so schön passt, weil es so abstrus ist, nicht die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, aber die Ziffern 2 und 3, Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft und Förderung des wirtschaftlichen Wachstums. Wir reden doch über Kulturwirtschaft, über Kultur als Arbeitsmarkt, über Kultur auch als Förderung. Und einige Projekte auch im Bereich der Bundeskulturstiftung zielen genau darauf hin, auch der Kulturwirtschaft einen Impuls zu geben. Die Konvention zur kulturellen Vielfalt, die ja heute schon mehrfach erwähnt worden ist, ist eindeutig auch ein Unterstützungsinstrument für Kulturwirtschaft, sodass ich überhaupt nicht sehen kann, dass die Voraussetzungen in diesem 104b nicht erfüllt sein könnten. Und das bereitet uns dann in der Tat Sorge, denn es ist anwendungsfähig für den Kulturbereich. Und wenn hier nicht klargestellt wird, dass Kultur ausgeklammert ist, das könnte man durch eine sozusagen Ausschlussregelung hineinbekommen, werden Sie sehen, dass die Befürchtungen in der Tat gerechtfertigt sind. Wir merken übrigens, Olaf Schwenker hat ja schon auf Erfahrungen hingewiesen, dass quasi noch bevor diese neue Verfassung verabschiedet ist, sie jetzt schon wirkt, nämlich auch an der Durchführung von Wettbewerben, die bisher einvernehmlich zwischen dem Bund und dann jeweils wechselnden Sitzländern durchgeführt wurden. So als ob es sozusagen schon dieses Kooperationsverbot schon gäbe, sehen wir im Moment eindeutig bei der Durchführung bestimmter Maßnahmen, dass es eine große Reserviertheit gibt bei Ländern, die sich engagieren. Es treten inzwischen die Städte an diese Stelle und auch auf Bundesebene wird sehr genau nachgeguckt, ob beispielsweise hier ein Land mitteilt. Das heißt also, es gibt eine Art vorauseilenden Gehorsam jetzt schon bei der Abwicklung von Bewilligungen und kann Ihnen sagen, als letzte Anmerkung zur Erfahrung, Länder interessieren sich zunehmend für Europa, aber wenn sie sich, ich kann das jetzt am Beispiel meines eigenen Stammlandes Nordrhein-Westfalen sagen, wenn sie sich für Europa interessieren, tun wir uns unglaublich schwer damit, das, was das Land dann sagt, wo ist das Landesinteresse bei einer europäischen Initiative dann zu erfüllen, denn viele Dinge, die gerade europaweit gelten, das ist wie mit der Kunst, die sich ja auch nicht regional beschränken lässt, lassen sich einfach nicht mehr in den Kategorien von Landesgrenzen sozusagen definieren. Also hier müsste es auch einen weiteren Entwicklungsbedarf geben des Bewusstseins der Länder im Hinblick sozusagen eine Verantwortung zu übernehmen, die nicht an der Landesgrenze aufhört.
Vielen Dank. Das Wort hat Herr Professor Hoffmann zur Frage der Frau Kollegin Wanka.
Frau Ministerin, noch einmal, auch die Ausführungen von Kollegen Fuchs machen die Anwendung des alten 104a Absatz 4 und des neuen 104b Absatz 1 unbeschadet der Veränderung, auf die Herr Mayer hingewiesen hat, dass es degressiv und befristet und evaluiert und so weiter sein soll, nicht wahrscheinlicher. Es ist überhaupt, also ich habe bisher, und ich bin relativ lange im Geschäft, Herr Fuchs, gerade auch im Kulturbereich, einen solchen Fall, der unter einen der drei Voraussetzungen, nicht nur wegen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, sondern auch Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet, dass eine Projektförderung des Bundes eine solche Relevanz hätte, dass auch irgendjemand mal darauf käme, diesen Artikel darauf anzuwenden. Das Gleiche gilt auch für Förderung des wirtschaftlichen Wachstums. Denn das wirtschaftliche Wachstum, mit Verlaub gesagt, wird nicht dadurch, dass eine noch so bedeutsame Projektförderung des Bundes erfolgt, gefördert, sondern nur dann, wenn da ein Investitionsprogramm dahinter stünde. Und es müssen Investitionen sein und nicht beliebige sonstige Anteile von Projektförderung, dass daraus wirklich ein Anwendungsfall des Artikel 104b entstehen würde. Wenn man Deswegen ist es auch sinnvoll, man braucht gar keine Rückausnahmeklausel, Frau Ministerin, weil es gar nicht angewandt wird. Dann brauche ich auch keine Rückausnahme zu machen, wenn ich das wollte. Und der Gesetzgeber, der den Gesetzgebungstext hier vorgelegt hat mit der Begründung, der sagt ja gerade, unter anderem mit diesem Hintergrund, Kulturförderung wird durch 104b gar nicht tangiert, weil es auch gar nicht tangiert werden kann. Herr Vorsitzender, gestatten Sie mir einen Satz auf den Kollegen Taus zu reagieren, weil ich habe nicht gesagt, dass der Bund grundgesetzliche oder Kompetenzen für die Berufsschule hat, sondern dass die Regelungsmöglichkeiten des Bundes auf die Berufsschule einwirken, wie zum Beispiel hinsichtlich der Frage Anerkennung von Schulprüfungen für die Gesamtausbildung. Das ist ganz was anderes als Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das berufliche Schulwesen.
Das hat der Kollege Taus, glaube ich, gar nicht gehört, aber wir überbringen ihm die Botschaft. Und Herr Professor Mayer hat jetzt das Wort auf die Fragen des Kollegen Taus und des Herrn Kollegen Mittelmann.
Darf ich zunächst nur eine Klarstellung machen? Es gibt keine Gemeinschaftsaufgabe Kultur. Denn wenn es eine Gemeinschaftsaufgabe gäbe, dann müssten beide finanzieren. Es gibt nur die Frage, was ist möglich an gemeinschaftlicher Aktivität im Bereich der Kultur? Das ist eine ganz andere Frage. Und zu dem, was Herr Hoffmann zuletzt gesagt hat, was in der Begründung steht, was ja sozusagen abgeleitet ist aus einem Koalitionsvertrag, der angehängt worden ist dem Koalitionsvertrag, das kann erstens heißen, es wird nicht tangiert, weil es sachlogisch nicht tangiert werden kann, oder wir wollen nicht, dass es nicht tangiert wird. Ich bin der festen Überzeugung, beide Seiten haben das Zweite gedacht, es soll nicht tangiert werden. Und da ist wieder die Frage, was ist das wert gegenüber dem Verfassungstext? Nun aber zu der dankbaren Frage von Herrn Minister Mittelmann, an der man nämlich schön aufzählen kann, wohin wir uns bewegen. Kunstschulen, Kunsthochschulen. Das ist Hochschulbereich. Wenn Sie in den 91 B schauen, sehen Sie, dass dies nicht förderungswürdig ist. Es sei denn, dass geforscht wird, was in der Regel aber in den Kunsthochschulen nicht gemacht wird. Da wird Kunst gemacht. Das würde bedeuten, eigentlich müsste da Wissenschaft stehen und nicht die Forschung allein, weil es ein sehr spezieller Ausschnitt ist. Wenn Sie sagen, na gut, wenn es nicht über 91a geht, geht es vielleicht über 104b Absatz 1, dann stoßen Sie auf den ominösen Satz 2. Und jetzt wird es kompliziert. Das Kunsthochschulrecht ist Hochschulrecht und Basisrecht der Länder, jetzt nachdem das Hochschulrahmengesetz abgeschafft wird. Der Bund behält aber die Kompetenzen über das Personal, über 7412, über die Beamten, 7427, glaube ich, über die Zugänge und die Abschlüsse. Und jetzt kommt die große Preisfrage, wo dann viele Dissertationen geschrieben werden, wo liegt die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz? Über das Hochschulwesen gibt es keine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, weder vom Bund noch von den Ländern. Aber über 80% dessen, was Hochschule ausmacht, gibt es jetzt nach der neuen Reform, gäbe es eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder. Konsequenz, wenn man nun das Verbot der Finanzierung in Satz 2 auf den Teil Hochschule bezieht, auf den bei dem die ausschließliche Gesetzgebung bei den Ländern liegt, bedeutet, dass sie kriegen kein Geld auf gut Deutsch. Nicht, das ist die Konsequenz. Insofern hat der Absatz 1, Satz 2 durchaus eine außerordentlich schlagkräftige Bedeutung. Nun fragt man sich natürlich, ich habe mich das verzweifelt gefragt, wenn der 104b so organisiert ist, dass man temporäre Notstände beseitigen will, dann ist deren Auftreten doch völlig unabhängig davon, wer eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz hat. Das heißt, entweder ist es ein Notstand oder keiner. Und wenn es ein Notstand wäre, den die Länder beseitigen könnten, dann brauchten sie ja die Bundeshilfe nicht. Also muss es ein von den Ländern nicht zu beseitigender Notstand sein. Der kann aber auch im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung passieren. Das ist doch evident. Denken Sie mal, irgendeine Universität bei Ihnen stürzt ein oder irgendetwas. Das heißt also, es gibt eigentlich keinen Sinn, eine Notfinanzierungskompetenz zu machen und die nur an diese Bindungen zu halten. Und Herr Hofmann, die Voraussetzung von dem alten 104a, die jetzt hier in den Absatz 1 wieder hineingenommen worden sind, die hat man nicht ernst genommen, darüber sind wir uns doch klar. Die hat man nicht ernst genommen, weil natürlich in den Fällen, wo der Bund bezahlt hat, kein Land geklagt hat. Und wo es keinen Kläger gibt, kann man die Verfassung auch hintergehen. Und das ist nämlich der Teil. Nur wenn man es jetzt neu in die Verfassung, in einem anderen Kontext wieder reinschreibt, beginnt die Frage, wie man es interpretieren soll. Und ich denke, es passt nicht zusammen. Entweder ist es eine Notkompetenz, dann kann es ist nur die einzige Voraussetzung, dass ein Notstand da ist, der temporär zu überwinden ist. Und damit hat sie es auch. Und dann ab den Satz 2, der ist völlig überflüssig, weil er dann kontraproduktiv ist in diesem Sinne.
Vielen Dank. Die nächste Antwort geht bitte an Herrn Professor Scholz zur Frage von der Frau Kollegin Kollmann.
Entschuldigung, ich habe Herrn Tausch noch nicht geantwortet.
Bitte.
Herr Tausch, es tut mir leid, ich kann Herrn Scholz nicht als meinen Vater anerkennen, weil ich älter bin als er. Zweiter Punkt.
Er hat nur uns Parlamentarier gemeint.
Also, ja, ich bin kein Parlamentarier. Der zweite Punkt ist, das, was Herr Scholz vorgeschlagen hat, nämlich die österreichische Regel, ist doch sehr vernünftig. Denn es ist doch völlig evident, dass die Länder ein hohes Interesse daran haben, ihre Agenden, die für sie sehr wichtig sind, auch in Brüssel zu vertreten. Und deshalb ist eine Regel, die sagt, dass der Bund sich an das halten muss, es sei denn, dass diese beiden Bedingungen nicht erfüllt sind, doch eine sehr schöne Sache, auch für die Länder eine schöne Sache. Aber wenn nun integrationspolitische Gründe, wenn kein anderer Kompromiss in Brüssel zu erreichen ist und man sonst einfach überstimmt wird, wäre es doch unvernünftig, wenn man nicht sozusagen die halbe Miete nehme, anstatt überhaupt nichts zu bekommen. Und das zu ermöglichen, beides zu ermöglichen, dass der Länderstandpunkt möglichst durchgesetzt wird, aber wenn es dann halt nicht geht, eben dann auch nicht gehen kann, aber dass eben die Vertretung einheitlich ausgeführt wird. Und Herr von Danwitz, natürlich hat der 23.6 etwas mit den Kompaktlösungen zu tun. Natürlich ist das natürlich nicht rechtlich, aber faktisch. Natürlich hat das was mit den Abendessen zu tun, ob man die Leute kennt, ob man mit ihnen vertraut wird, ob man weiß, mit wem man Koalitionen schließen kann. Wie soll das denn jemand machen, der noch punktuell in diesen Bereichen zutritt, nämlich wenn die ausschließliche Gesetzgebung der Länder nur in diesen Bereichen betroffen ist? Das kann doch nicht gut funktionieren. Das ist ein Rückschritt. Ich finde, das ist ein Rückschritt.
Dann kommt jetzt der jüngere Herr Scholz.
Vielen Dank, Herr Volzner. Frau Kollmann hat mich gefragt, so ungefähr, ob die jetzige Situation, so wie das geplant ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ob das sozusagen der Untergang der Bundeskulturpolitik ist, ein bisschen zugespitzt formuliert. Das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Mit Sicherheit ja nicht der Fall. Ich habe heute schon gesagt, im Übrigen auch hier wieder mit meinem väterlichen Freund Meyer einig, die Kulturhoheit der Länder als solche gibt es nicht, hat es bisher nicht gegeben und die gibt es auch jetzt nicht. Es ist ohnehin ein gewisses Problem, wenn ich das einmal sagen darf, vorausschicken darf. Der Begriff ins Grundgesetz eingeführt der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnisse der Länder. Diesen Begriff hat es ursprünglich gar nicht gegeben. Er ist das erste Mal in dem 23 nach der Verfassungsreform, nach der Wiedervereinigung in den 23 reingekommen. Sonst hat es das Wort nicht gegeben. Wir haben sozusagen die ausschließlichen Kompetenzen der Länder über die Kompetenzvermutung des Artikel 70 bestimmt. Das war ganz klug und weise, weil es nämlich auch immer Schnittflächen gegeben hat. Auch Kompetenzkombinationen, die Kombination von unterschiedlichen Kompetenztiteln. Jetzt ist das da und jetzt wird es fortgesetzt, natürlich im 923, logisch, aber auch in dem 104b. Das erweckt den Anschein, als ob es tatsächlich hundertprozentig voneinander abschichtbare, ausschließliche Kompetenzen von Bund und Ländern gäbe. Aber wir haben die Kompetenztitel, Kraftnatur der Sache, Kraft-Sach-Zusammenhangs, das heißt ungeschriebene Gesetzgebungskompetenzen, die übrigens gerade im kulturellen Bereich durchaus wesentlich sind. Hier geht es um Gesetzgebungsbefugnisse. In der Kulturförderung geht es ja ganz vielfältig, ist ja auch deutlich geworden bei den Beiträgen, die wir hier heute gehört haben, vielfältig um reine exekutivische Maßnahmen. Nicht? Wenn ich ein bestimmtes Projekt fördere, also meinetwegen so ein Wettbewerb, Musik oder ähnliches, hat das mit Gesetzgebung gar nichts zu tun. Es ist im Grunde gesetzesfreie Verwaltung. Gut, gesetzesfreie Verwaltung darf wiederum Gesetzeskompetenzen nicht verletzen, das ist sicherlich richtig. Aber es sind Spielräume da und diese Spielräume werden auch bleiben und logischerweise bleiben müssen, denn sonst kippt man das Kind mit dem Bade aus. Und wenn ich beim Exekutivischen bin, nehme ich Ihre Frage konkret auf, was eine Bundesregierung angeht, die sich sozusagen ein Staatsminister für kulturelle Angelegenheiten, er ist hier im Saal, leistet. Ich würde sagen, da kann es überhaupt gar keinen Zweifel geben, dass eine Bundesregierung das natürlich darf. Denn es gibt kulturelle Zuständigkeiten des Bundes. Und selbstverständlich kann der Deutsche Bundestag sich einen entsprechenden Ausschuss gründen. Da kann überhaupt gar kein Zweifel dran sein. Es gibt eine Fülle von Bundeszuständigkeiten im Kulturbereich. Es gibt allerdings auch nicht die Kulturhoheit des Bundes, natürlich nicht. Aber es gibt eben auch nicht die Kulturhoheit der Länder. Man kann das vielleicht so etwa mit der von Herrn Mayer vorhin genannten Prozentzahl, diese 80-20, das kann so sein, dass es vielleicht irgendwo da liegt, dass die Fülle der kulturellen und kulturpolitischen Zuständigkeiten natürlich in der Mehrzahl bei den Ländern liegt. Das ist auch gut so. Und das ist auch richtig so. Aber es gibt eben auch Bundeszuständigkeiten. Und die Titel sind ja klar. Zum Beispiel, wo Sie den Bund heute stärken, mit dem 73 Nummer 5a, was eine sinnvolle Geschichte ist. In dem 22, wenn es um die gesamtstaatliche Repräsentation in Berlin geht, das sind ja vor allem kulturelle Dinge. Richtig die kompetenzrechtliche Klarstellung, dass der Bund in Berlin dies machen kann, obwohl es Kultur ist oder weitgehend Kultur ist, in der auswärtigen Kulturpolitik. 91a und auch in der Begründung zum 104 haben Sie ja auch nicht die Kompetenzen des Bundes, außerschulische berufliche Bildung, Weiterbildung, Hochschulzulassung, Hochschulabschlüsse und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eine Fülle von Bundeszuständigkeiten. Nur, man sollte auf eines achten. Nicht sozusagen diese Titel jetzt gesondert auflisten und sagen, okay, das sind die ausschließlichen Kompetenzen des Bundes. Alles andere sind jetzt ausschließliche Kompetenzen der Länder. Der Begriff der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz passt nur sehr begrenzt. Jeweils nicht hundertprozentig auf solche stark mit Schnittflächen im kompetenzrechtlichen Sinne versehenen Feldern. Und das Ganze verstärkt sich natürlich jetzt, wenn ich den 23 nehme, wenn ich die Kompetenzproblematik aus Brüssel dazu nehme. Unterschiedliche Kompetenzverständnisse, ich habe vorhin darauf hingewiesen, bei Rundfunk und Fernsehen. Nicht? Rundfunk und Fernsehen nach unserem Verständnis Ländersache, weil Landeskulturzuständigkeit. Nach EG-Verständnis ist das eine wirtschaftliche Dienstleistung. Wenn ich diese EG-Kompetenzzuordnung folgen wollte, dann fiele das Rundfunk und Fernsehen bei uns künftig nicht mehr via Artikel 70 zu den Ländern, sondern fiele nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Recht der Wirtschaft dem Bund zu. Das ist absurd. Natürlich können wir das nicht akzeptieren. Aber wir müssen natürlich sehen, wie wir auch hier den 23 in seiner Operationalisierung in der Europapolitik möglichst effektiv halten, damit wir nicht in solche Rutschlagen, in solche Schräglagen, solche Schieflagen reingeraten. Aber summa summarum, der Bund hat kulturpolitische Zuständigkeiten. Der Herr Neumann wird auch künftig was zu tun haben. Wenn ich mir diese despektierliche Äußerung als inzwischen mehrfach apostrophierter, nur knapp jüngerer gegenüber meinem Freund Mayer erlauben darf. Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Ich danke Ihnen und das letzte Wort in dieser Runde hat Herr Dr. Schulz mit der Antwort auf die Frage des Kollegen Taus.
Ja, die Frage zielte darauf, wenn ich sie richtig in Erinnerung habe, noch konkretere praxisnahe Vorschläge zu machen, wie man im Bereich Medien mit den Kompetenzproblemen umgeht. Ich denke, dazu ist zunächst zu bemerken, dass schon das Bundesverfassungsgericht im 12. Band beim ersten Fernsehurteil gesagt hat, dass die Kompetenzen in diesem Bereich sich nicht strikt scharf abgrenzen lassen, sondern dass es der Kooperation und Koordination zwischen Bund und Ländern bedarf, vor dem Hintergrund des Grundsatzes bund-länderfreundlichen Verhaltens. Anders ist das nicht zu lösen. Insofern nachzudenken über weitere Präzisierungen bei den Kompetenztiteln ist wahrscheinlich nicht zielführend und, wie vorhin schon ausgeführt, die Bereinigung sozusagen, indem man die Presserechtsrahmenkompetenz aufhebt, folgerichtig. Was ich konkret vorschlagen würde, wäre in der Tat die Punkte zu benennen, an denen sich Bund- und Länderkompetenzen berühren und wo es zu Friktionen kommen kann, die die Entwicklung behindern. Und da lassen sich schon relativ schnell einige identifizieren. Das ist der Bereich der Übertragungswege, Frequenzmanagement. Das ist der Bereich des Zugangs zu wesentlichen Einrichtungen, wie beim Pay-TV, der Conditional Access, damit verbundene Entgeltregulierung. Das sind unglaublich komplexe rechtliche Fragen, die sich dazwischen Bund- und Länderregulierung entwickeln und die vielleicht zum Teil dadurch behindert werden, dass es zu Überlappung bei der Kompetenzausübung kommt. Das ist auch im Bereich Meinungsvielfalt, Sicherung, Kartellrecht möglicherweise noch denkbar, hier die Abstimmungen zu verbessern. Also mein erster Vorschlag ginge dahin, durch eine Expertenkommission oder andere Instrumente, diese Punkte aufzulisten, zu identifizieren und genau zu schauen, wo es hier Reibungsverluste gibt und man vielleicht zu Verbesserungen im Sinne der Effizienz und Zweckmäßigkeit kommt, die dieser ganzen Reform als Ziel vorangestellt sind. Und die Frage, wie es im Bereich der Verwaltung, der Aufsicht, der Regulierung hier aussieht, da hatte ich schon darauf hingewiesen, dass eine solche Lösung, die auf eine Verbindung zu einem Gesamtregulierer tendiert, sicherlich eine denkbare ist. In Großbritannien gibt es es, in den USA, in Kanada. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich zu Effizienzgewinnen führt. In Großbritannien gilt das Sprichwort, wenn Behörden zusammengelegt werden, hat man nachher beide Behörden und darüber noch einen Layer mit Koordinationsbeamten. Das ist sicherlich nicht zwingend ein Effizienzgewinn, wenn Reform tatsächlich in dieser Art läuft. Das muss nicht so sein, aber es kann jedenfalls so sein. Daher der zweite Vorschlag, die auf dem Tisch liegenden Überlegungen zur Koordination sich noch einmal anzuschauen und zu überlegen, welche Behörden sollten einbezogen werden in eine solche Koordination. Das sind ganz sicher das Bundeskartellamt, ganz sicher die Landesmedienanstalten mit ihren Organen, KJM und KEK. Und das ist sind sicherlich auch noch andere Behörden zu berücksichtigen. Das müsste man überlegen. Und aus Sicht des Sachverständigen sicherlich auch nicht unplausibel, an der einen oder anderen Stelle wissenschaftlichen Sachverstand mit einzubauen. Dankeschön.